Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Jürgen Dusel, Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Schön, dass Sie da sind, Herr Dusel.
Guten Tag, Frau Timm. Vielen Dank für die Einladung.
Sind Sie gut hergekommen?
Ja, ich bin ganz gut hergekommen, trotz des etwas niesligen Wetters. Das hat gut geklappt.
Sie sind hochgradig sehbehindert. Einen anderen Menschen würde ich vielleicht nicht fragen, ob er gut hergekommen ist. Wo hakt es denn am meisten, wenn Sie irgendwo eingeladen sind?
Na, dass ich es erstmal finde, in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt nicht mit Assistenz unterwegs bin wie heute oder mit einer Kollegin, dass ich von A nach B komme, dass ich im ÖPNV klarkomme. Und ich bin jemand, der sehr gut Stufen laufen kann, also Treppen laufen kann, weil die meisten Menschen denken ja, ein Gebäude ist barrierefrei, wenn da eine Rampe davor ist, wenn jemand mit dem Rollstuhl gut reinkommt. Ich kann gut Treppen laufen, aber ich brauche andere Unterstützung, dann beispielsweise das richtige Zimmer zu finden, ob das beim Arzt ist, ob das hier ist. Und das ist nicht immer einfach.
Ich freue mich ja, wie perfekt das klingt. Wir haben am Anfang ein bisschen eingestellt, weil Sie das Mikrofon, in das Sie sprechen, gar nicht sehen können. Klar. Wie orientieren Sie sich in so einer Situation?
Ich habe das von Geburt an. Für mich ist es normal. Ich war zunächst wirklich stark sehbehindert, bin mittlerweile blind. Ich habe gelernt, damit klarzukommen. Und das unterscheidet natürlich mich ein bisschen von Menschen, die in der Regel ja im Laufe des Lebens erblinden durch eine Netzhautdegeneration, vielleicht mit 30, mit 35, die komplett visuell sozialisiert sind. Ich habe das nie kennengelernt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Sie sehen können. Und ich glaube, Sie können sich auch nicht vorstellen, was ich so wahrnehme. Aber es ist machbar, es geht.
Stellen Sie sich mal vor, Sie sind plötzlich auf einen Rollstuhl angewiesen. Kommen Sie in Ihre Wohnung? Kommen Sie zum Arzt, ins Kino, zu Ihren Freunden? Das sind Fragen, die unser Gast Jürgen Dusel täglich von Amts wegen stellt. Und manchmal hat man den Eindruck, die Rollstuhlfahrer haben noch die händelbarsten Probleme, denn Sie und Ihre Mobilität, die sind zumindest einigermaßen oft im Blick. Jürgen Dusel ist Behindertenbeauftragter der Bundesregierung, offiziell Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, komplizierter Titel. Er ist Volljurist und in seinem Fachgebiet kann er mitreden. Er ist nämlich seit Geburt stark sehbehindert, fast blind. Beauftragter für alle Menschen mit Behinderungen, Herr Dusel. Wie viele vertreten Sie denn und wer gehört dazu?
Naja, Beauftragter für die Belange der Menschen mit Behinderungen. Und es sind ungefähr 13 Millionen Menschen in Deutschland. Im Grunde jeder Sechste oder jede Sechste von uns. Wir alle haben ja bestimmte Bilder in den Köpfen von bestimmten Menschen mit bestimmten Behinderungen. Aber die Gruppe ist so unterschiedlich, so heterogen, wie wir alle sind. Und das bedeutet, dass eben Menschen mit Behinderungen, wenn es um die Barrierefreiheit geht, ganz unterschiedliche Bedingungen vorfinden müssen, damit beispielsweise ein Gebäude oder ein Zug oder auch ein Krankenhaus barrierefrei ist.
Gebäude, Zug, Sie müssen ja auch jedes Mal die Perspektive wechseln. Der eine kann nicht richtig hören, die andere ist blind, bewegungsmäßig eingeschränkt, jemand versteht die Ansagen schwer. Erzählen Sie mal, wenn man ein Problem hat und es trifft auf Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen. Was bedeutet das?
Na, das bedeutet, dass man Expertise braucht, um diese Probleme zu lösen. Und vor allem, man braucht die Sicht derjenigen Menschen, die es betrifft. Also die Expertinnen und Experten in eigener Sache. Und das kann natürlich eine Herausforderung sein. Und deswegen ist klar, Barrierefreiheit kann man nicht so by the way machen, so nach dem Motto, und dann machen wir noch ein bisschen Barrierefreiheit, sondern es braucht wirklich Expertise. Daran mangelt es in Deutschland, weil viele beispielsweise, die Architektur studieren oder Bauingenieurin oder Bauingenieur werden wollen, lernen ganz viel in ihrem Studium, aber nicht unbedingt was zur Barrierefreiheit. Und dann ist es oft so, dass die Leute, die das dann nicht so richtig gelernt haben, das gilt übrigens nicht nur für die Architektinnen und Architekten, auch bei den Medizinern gibt es ein Problem und in anderen Berufen, die erzählen ihnen dann, dass barrierefreies Bauen teurer ist als dass Barrieren also mitgebaut werden. Und das ist natürlich Unfug, aber das hält sich sehr, sehr lange.
Das sind viele Themen auf einmal. Also barrierefreies Bauen, der Fahrstuhl fällt wahrscheinlich auch dem Architekturstudenten ein. Was fällt ihm möglicherweise nicht ein? Woran sollte er aber denken?
Ja, zum Beispiel Kontraste. Also wenn Sie schlecht sehen und Sie laufen durch ein Treppenhaus und die Stufen sind nicht markiert oder es ist alles so schön grau, ne? Also wunderbar, geschmackvoll grau, das ist echt eine Herausforderung. Oder Sie haben die Situation, dass Sie ja die Türe gar nicht finden im Gebäude, weil auch da keine richtigen Kontraste sind und so weiter und so fort. Für Menschen, die hörbehindert sind, da spielt der Schall natürlich eine große Rolle. Für Menschen, die eine intellektuelle Beeinträchtigung haben, ist es wieder anders. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, wenn gebaut wird, muss eben für alle gebaut werden. Und das bedeutet eben, ja, die Barrierefreiheit so auch wahrzunehmen, wie sie wirklich ist.
Derzeit beschäftigt Sie besonders die Teilhabe an Kultur.
Ja.
Dazu haben Sie Anfang Dezember ein Papier eingereicht. Nun sind Sie Beauftragter der Bundesregierung. Wem übergeben Sie denn das derzeit?
Na, das Neue an diesem Papier ist an den Teilhabeempfehlungen, dass wir es zusammen im Deutschen Kulturrat gemacht haben, also mit der Dachorganisation der Kulturschaffenden. Das war sehr spannend und wir haben es tatsächlich an zwei Institutionen gegeben, nämlich erstens an die Staatsministerin, an Claudia Roth, und wir haben es an die Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien, an Katrin Budde des Deutschen Bundestags gegeben, weil wir wollen natürlich, dass diese Teilhabeempfehlungen auch diskutiert werden, jetzt im politischen Raum.
Und die lesen das derzeit? Die sind ja, doch alle im Wahlkampf.
Ja, doch, ich habe schon die Wahrnehmung. Beide Damen waren da, ja. Die haben tatsächlich zwei Stunden ausgeharrt und ich glaube, es war für sie kein Problem, weil es war eine schöne Veranstaltung. Und uns geht es natürlich darum, nicht immer nur irgendwelche Problemlagen zu beschreiben und zu sagen, Mensch, da muss sich doch jemand drum kümmern, sondern Vorschläge zu machen, wie es besser wird.
Sie waren vorgestern, das gehört auch zu Ihren Aufgaben, ein praktischer Test in einer Theatervorstellung,
ja,
im Satanarchäolü genialko-höllischen Wunschpunsch.
Ist keine leichte Sprache, das stimmt.
Von Michael Ende, aber ein tolles Stück
es
und ein tolles
super.
Buch.
Es war
wie,
super.
Ja, wollte ich fragen, wie war's?
Es war super, es war einfach großartig. Das war ein Theaterstück, das mit Audiodeskription gearbeitet hat. Also sozusagen für die Menschen mit Sehbehinderung. Es waren viele Kinder mit Sehbehinderung da. Einfach ja mit einem Kopfhörer, mit einem Knopf im Ohr bestimmte Informationen noch zusätzlich zum Stück zu geben. Und es war einfach toll. Und man hat wieder gesehen, gute Stücke für Kinder sind auch gute Stücke für Erwachsene. Ich hatte viel Spaß. Es war wirklich, wirklich ein schöner Termin.
War das eine Vorstellung speziell für Sehbehinderte?
Es war eine Vorstellung, in der auch andere Menschen, also ohne Sehbehinderung, rein hätten gehen können. Aber es war tatsächlich jetzt eine Schülervorstellung. Und es waren ganz viele Kinder aus Berlin und beispielsweise von einer Blindenschule und Sehbehindertenschule in Königs Wusterhausen dabei. Und das ist das Spannende, es war total still, weil viele Kinder eben diese Audiodeskription hatten und gar nicht die Zeit und wahrscheinlich auch nicht die Lust hatten, dann viel rumzuquatschen, sondern sich sehr konzentriert haben und es war wirklich ein schöner Tag.
Und Sie haben sich super amüsiert.
Ich habe mich super amüsiert.
So richtig inklusiv, Herr Dusel, wäre es doch eigentlich erst, wenn die Vorstellung wirklich allen gemeinsam Freude bereiten könnte.
Ja.
Also für die Blinden gäbe es Audioskript, für die Hörgeschädigten einen Gebärdendolmetscher auf der Bühne, für die bewegungseingeschränkten Rollstuhlplätze und die ganze Vorstellung dann auch noch zeitgleich übermittelt in einfacher Sprache. Ist das Wolkenkuckucksheim?
Nee, das ist es nicht. Es gibt durchaus Länder wie Großbritannien, da sind die weiter und wir haben deswegen eben diese Teilhabeempfehlungen gegeben, weil Kunst und Kultur ist ja nicht irgendwas nice to have oder ist irgendwas, was man macht, wenn man sonst irgendwie genug Geld hat, sondern es ist eigentlich zentral, weil sich da Menschen begegnen, sich austauschen, diskutieren und nicht nur im Bereich des Theaters, auch wenn ich beispielsweise jetzt an Literatur denke oder wenn ich an die Oper denke. Und da ist die Sichtweise von Menschen mit Behinderung komplett unterrepräsentiert.
Das wäre das Ziel. Nun weiß ich, Sie sind natürlich Beauftragter der Bundesregierung, aber zum Beispiel heute am 19. Dezember wird in Berlin, so es dazu kommt, das ändert sich immer täglich oder stündlich, die endgültige Sparliste für die Kultur abgesegnet. Minus 130 Millionen, was rund 12% eines Gesamtetats entspricht, der gerade mal gut 2% des Gesamthaushaltes ausmacht. Entschuldigung, manchmal müssen Zahlen sein.
Ja.
Hinter Ihnen steckt eine ziemliche Rasiermesserkatastrophe. Denn die Menschen, die Einschränkungen haben, sind durchaus besonders betroffen. Wie viele Eingaben haben Sie denn schon gemacht? Und wie sehr trifft es Menschen, die Sie vertreten, wenn da gespart wird?
In Bezug zum Senat habe ich natürlich jetzt nicht die Eingaben, weil ich ja Beauftragte der Bundesregierung bin. Aber ich will trotzdem meine Position dazu sagen. Also ich habe so manchmal den Eindruck, dass es politisch Verantwortliche gibt, die eben glauben, dass Kunst und Kultur so eine Art Sahnehäubchen ist, was man sich dann leistet, wenn man für alles andere auch noch Geld hat. Und gerade jetzt, was Berlin, aber nicht nur Berlin betrifft, ich sehe das auch in München und anderswo, hat man den Eindruck, wenn dann die Axt sozusagen angelegt wird, dann fallen als erstes die Projekte weg, die ja aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Also wenn es um diverse Kunst und Kultur und inklusive Kunst und Kultur geht, wir haben da einen großen Nachholbedarf in Deutschland und es ist wirklich ein schlechtes Zeichen, wenn man denkt, das ist das Erste, was man quasi dann einsparen könnte. Und ich hoffe, dass politisch Verantwortliche verstehen, dass es eben hierbei auch um Fragen unserer Demokratie geht.
Einschränkungen abbauen, wo irgend möglich. Es gibt wahrscheinlich trotzdem immer noch Grenzen vermute ich. Ein gehörloser Mensch wird wahrscheinlich nie so richtig Freude finden an einem Konzert. Auch wenn da was geht, man kann Geräusche auch über den Körper wahrnehmen, wissen viele nicht. Aber trotzdem, ich war in der Vorbereitung so froh darüber, Herr Dusel, vom Behindertenbeauftragten so erfrischende Sätze zu lesen, wie macht euch mal locker und guckt, was alles geht. Nicht zuletzt, weil hinter so einem Satz eine gewisse Fröhlichkeit steckt, auch ein Anpacken wollen statt Papiere. Schreiben. Über Probleme werden wir noch sehr viel reden in dieser Stunde, aber ist das eine Lebensmaxime von Jürgen Dusel? Habt keine Scheu vor uns und es geht viel mehr?
Ja, natürlich. Also ich finde, wir sind in Deutschland immer sehr, sehr gut darin, Probleme groß zu machen. Und wir sind sehr gut darin, sehr kompliziert zu sein. Und nicht umsonst sagt man uns ja auch so eine German Angst nach. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, Dinge anzupacken und sich wirklich locker zu machen in der Situation und jetzt nicht so zu tun, als wäre alles unlösbar. Wir neigen immer dazu, auch beim Thema Inklusion, uns das Allerkomplizierteste vorzustellen und dann zu sagen, Mensch, das geht doch wirklich nur wahrscheinlich ganz schwer. Und davon auszugehen, dass sozusagen das Allerkomplizierteste dann wirklich für alles passt. Und nochmal, ich finde, es geht dabei nicht um die Frage, die dürfen auch mal teilhaben, sondern es geht letztlich um die Frage, in welchem Land wir leben wollen.
Wir brauchen mehr Wunschpunsche in jeder.
Wir müssen verstehen, dass Demokratie und Inklusion zwei Seiten derselben Medaille sind.
Seit 6 Jahren ist Jürgen Dusel Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Behinderten und er weiß, wovon er redet. Er ist selbst so gut wie blind. Eine hochgradige Sehbehinderung von Geburt an hat sich immer weiter verschlechtert. Zugleich ist Jürgen Dusel ein Jurist mit 2 Staatsexamen, ein Mensch mit einer Familie. Und so schnell kommt man auch nicht in ein herausgehobenes öffentliches Amt. Herr Dusel, Sie sind Jahrgang 1965, da gab es das Wort Inklusion noch gar nicht. Wie sind Sie aufgewachsen? Wie haben Sie das geschafft?
Ach Gott, ich bin einfach aufgewachsen. Ich war erst als Kind in einer Förderschule, in einer Grundschule für sehbehinderte Kinder. Ich komme aus der Region Mannheim-Heidelberg und wollte dann nach dieser Schule auf ein Gymnasium wechseln. Und das war sehr schwierig, weil alle Gymnasialdirektoren in der Region meinen Eltern gesagt haben, was ein sehbehindertes Kind, das können wir eigentlich den Lehrern nicht zumuten. Dafür gibt es doch die Blindenstudienanstalt in Marburg. Und für mich war aber klar, ich wollte keinesfalls meine Familie verlassen. Das vergisst man nämlich oft, dass dann die Kinder mit 10 Jahren plötzlich im Internat sich wiederfinden. Ich habe dann mit Glück eine Schule gefunden in Südhessen, in Lampertheim. Das ist ein kleiner Ort und es war eine Gesamtschule, die haben mich aufgenommen. Das war für mich ein Segen.
Wie wurde denn darauf geachtet, dass Jürgen mitbekommt, was auf der Tafel steht?
Ja, das ist ganz spannend. Es gab 3 Verabredungen, die nicht alle immer so eingehalten wurden. Erstens, alles, was an die Tafel geschrieben wurde, wurde vorgelesen. Das ist ganz gut, da lernen Sie ein bisschen Diktat. Zum Zweiten saß ich immer in der ersten Reihe und konnte damals noch mit so einem kleinen Ferngläschen bei solchen furchtbaren Fächern wie Mathematik oder Chemie an die Tafel gucken und hoffen, dass ich sehe. Und ansonsten bekam ich, wenn dann Klausuren zu schreiben waren und irgendwelche, damals gab es noch Matrizen, das ist ja schon lange her, die waren dann etwas kontrastreicher. Das waren die Verabredungen und das hat funktioniert.
Wahrscheinlich haben Sie schon sehr früh ein sehr gutes Gedächtnis entwickelt, denn einmal vorlesen macht die Lehrerin gerne, 5-mal vorlesen nervt alle anderen.
Ja.
So leicht kann das nicht gewesen sein.
Nein, man wird da schon auf Zähigkeit abgeklopft. Aber der Punkt ist einfach, irgendwann ist die Schule ja vorbei. Mhm. Und dann ist ja die Frage, was ist denn danach? Und für mich war es wirklich gut, dort zu sein. Und ich erlebte auch eine Willkommenskultur. Also neben diesen ganzen Debatten um Ressourcen, die es natürlich braucht, auch im pädagogischen Bereich, ist es auch eine Haltungsfrage, eine Willkommensfrage. Ich war da willkommen, ich habe mich da willkommen gefühlt. Und es war eine verdammt gute Zeit, wie man so schön sagt.
Das freut mich riesig für Sie, denn das Wort Willkommen kommt schon 3-mal. Und wenn Sie heute Abi-Treffen haben, dann treffen die Mitschüler ja nicht nur Jürgen, der Unterstützung brauchte, Jürgen, der vielleicht, weiß ich nicht, beim Sport als Letzter gewählt wurde, sondern sie treffen auch Jürgen, der 2 Staatsexamina in Jura gemacht hat. Das klingt so vorbildlich, so geradeaus, Herr Dusel, braucht aber auch wohl viel Willen, viel Hartnäckigkeit, hier und da vielleicht auch eine Portion Glück?
Ja, auf jeden Fall. Und Dusel heißt ja Glück. In der Tat, also es war nicht immer leicht, um es mal deutlich zu sagen. Ich habe dann nach dem Abitur lange überlegt, ob ich nicht Musiker werde, habe mich dann anders entschieden, bin Jurist geworden. Die Universität Heidelberg war da auch nicht besonders darauf vorbereitet.
Gibt es alle Gesetzestexte in Blindenschrift?
Nein, und ich kann gar keine Blindenschrift.
Oh.
Das ist ja das Lustige, dass ich zwar blind bin, aber ich habe nie Blindenschrift gelernt, weil ich auf einer Regelschule war. Und sie haben auch keine Blindenschrift gelernt. Und das ist manchmal so lustig, wenn mir dann vielleicht politisch aktive Menschen ihre Visitenkarte in Blindenschrift geben und ganz stolz sind. Ich sage dann meistens nichts, aber ich kann es wirklich nicht lesen. Ich brauche andere Unterstützung.
Aber Jura ist nun ein Studium, wo man sehr, sehr viel lernen, auch auswendig lernen muss, eine bestimmte Art zu denken lernt, aber vor allen Dingen viel, viel, viel Text.
Vor allem lernen zu denken, in der Tat. Es ist nicht so sehr ein auswendig Lernen, sondern Sie müssen eine Struktur verstehen. Und das war trotzdem schwierig. Also stellen Sie sich vor, wenn Sie schlecht sehen oder gar nichts sehen, Sie müssen sich in der Bibliothek zurechtfinden. Wie kommen Sie an die Bücher? Wie kommen Sie an die Literatur? Wie ist das, wenn Sie im Hörsaal sich orientieren wollen? Und das war schon eine Challenge. Aber ich war ganz gut vorbereitet dadurch, dass ich eben auf einer Regelschule war.
Sie haben gerade so ein bisschen unser Studio auseinandergenommen und gesagt, grauer Teppich hätte nicht sein müssen, alles grau in grau. Schwierig für mich, aber das Mikrofon, da sehe ich ja, dass es leuchtet. Also man macht sich so viele Dinge nicht klar, selbst wenn man sich darum bemüht, sich klar zu machen.
Und hätte derjenige, der diese Studie ausgestattet hat, jemanden in seiner Schulklasse gehabt mit einer Sehbehinderung, bin ich sicher, dass dieses Studio anders aussehen würde. Das heißt, das ist das Wichtige am gemeinsamen Lernen. Vor allem, dass Kinder ohne Behinderung lernen, dass es eben Menschen gibt, die vielleicht nicht gut gucken können, aber doch ihr Abi schaffen oder vielleicht im Rollstuhl sind, aber super in Mathe oder jemand, der vielleicht eine intellektuelle Beeinträchtigung hat, aber eine wunderbare Freundin oder Freund sein kann. Deswegen ist dieses gemeinsame Lernen so wichtig. Und Sie haben es gesagt, die Leute, die mit mir Abitur gemacht haben, die können sich nun jemanden vorstellen. Also mit mir konnte man echt nicht gut Fußball spielen, das stimmt, aber ich habe dann halt irgendwie bin meinen Weg gegangen. Und die Leute, von denen, die dann später Personalverantwortung übernommen haben, weil sie beispielsweise den Betrieb der Eltern übernommen haben, die stellen auch Menschen mit Schwerbehinderung ein. Also das gemeinsame Lernen, das strahlt weit in die Gesellschaft hinaus.
Sie hatten auch Ihre persönlichen Highlights. Ich habe gelesen, bei Nachtwanderungen bei den Pfadfindern waren Sie nicht zu schlagen und immer der Erste, der gewählt wurde. Oder?
Naja, es ist so, ich war tatsächlich, wie viele meiner Kameradinnen und Kameraden, vor allem Jungs waren das damals bei den Pfadfindern, als ich so 12, 13, 14 war. Und klar, mit mir konnte man nicht so gut Pfade finden. Aber die Pfadfinder machen so Nachtwachen, damit sie quasi ihre Fahne bewachen, weil andere Pfadis das klauen wollen und dann muss man es auslösen. Und da war ich natürlich allen weit überlegen, weil da waren die Bedingungen für alle gleich. Keiner hat was gesehen, aber ich habe halt viel besser gehört. Und während die anderen noch überlegt haben, ob da im Wald was geknackt hat, konnte ich schon sagen, na so 40 Meter links, da liegen sie. Und das ist mir erst viel später klar geworden, dass es darum geht, Kinder bei ihren Ressourcen, bei ihren Kompetenzen abzuholen. Und da müssen wir noch eine Menge tun in Deutschland, weil wir immer noch Menschen mit Behinderungen sehr stark defizitär betrachten. Wir gucken immer erst, was nicht funktioniert und wir gucken gar nicht, was möglich ist. Und dass jeder Mensch etwas kann, ist ja auch eindeutig.
Überlegt, Musik zu studieren. Sie spielen, glaube ich, Klavier. Ne? Da setzt man sich hin, sagt jemandem, wo das A ist und dann geht's los?
Ja, ich habe das Glück oder manchmal ist es auch ein Fluch, das absolute musikalische Gehör zu haben. Das hat mir sehr geholfen, weil ich natürlich die Noten so auch nicht lesen konnte. Mhm. Und ich habe in verschiedenen Bands gespielt und für mich war tatsächlich die Musik der Weg zur Inklusion, weil da ist es egal, ob sie gut sehen können oder nicht, sie spielen zusammen und das macht natürlich sehr viel Spaß und das hat mir natürlich auch in der Schule, wenn man dann so in Schulbands ist, sehr geholfen. Das macht auch was mit einem, es bringt Selbstbewusstsein und man ist ja dann auch eher bei den Coolen in Anführungsstrichen unterwegs. Das war für mich wichtig.
Wenn ich das fragen darf, hochgradig sehbehindert, was heißt das konkret? Kennen Sie zum Beispiel Farben?
Also ich kann tatsächlich Farben sehen. Ich bin jetzt wirklich schwerbehindertenrechtlich, würde ich sagen, als Hörist blind. Das heißt also, ich sehe ungefähr so 1%. Ich habe damals vielleicht so 3% gesehen, aber auch mit großen Gesichtsfeldseinschränkungen. Und bei mir ist das Zentrum der Netzhaut nicht angelegt, trotzdem sehe ich Farben. Das ist auch ganz spannend und ich weiß nicht, ob ich es ja anders sehe als Sie, weil ich mir das ja nicht vorstellen können, wie Sie das sehen, aber ich kann Farben unterscheiden.
Jürgen Dusel ist der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Behinderten und hat uns eben von seinem eigenen Weg erzählt. Regelschule, 2 Staatsexamina in Jura, öffentlichkeitswirksamer Job. Leicht war es trotzdem nicht immer. Herr Dusel, hatten Sie sehr angstfreie Eltern?
Ich weiß nicht, ob die angstfrei waren, aber sie haben mich sehr viel machen lassen. Und ich glaube, das war total wichtig. Die haben mir sehr viel zugetraut. Jetzt ist mein Vater selbst jemand, der erblindet ist, allerdings im Krieg als 5-jähriges Kind. Und der so ein bisschen auch die, damals sagte man Sonderschulsituation, Förderschulsituation, sagt man heute, kannte. Und dem war es, glaube ich, relativ wichtig, dass ich mit Kindern groß werde, die keine Behinderung hatten. Und zwar nicht, weil Kinder mit Behinderungen irgendwie weniger wären, aber einfach, weil die Situation so ist, dass nach der Schule es ja weitergeht. Und wenn Sie wissen, dass 75% aller Kinder, die auf eine Förderschule gehen, diese Förderschule ohne Schulabschluss verlassen, dann muss man sich natürlich auch Gedanken machen über dieses System. Für mich waren meine Eltern prägend und die haben mir viel ermöglicht und da bin ich auch wirklich dankbar.
Andererseits sagt man natürlich, diese Förderschulen, da kann man sich intensiver um den Bedarf behinderter Menschen kümmern. Da werden sie nicht gehänselt. Und zum Beispiel im Fall von Blindenschulen nehmen ja auch viele einen erfolgreichen Weg. Also die Zahl kann ich jetzt nicht, habe ich jetzt so nicht gefunden, aber die wird sicher stimmen, wenn Sie das sagen. Mhm. Aber es nehmen ja auch viele einen erfolgreichen Weg aus einer Blindenschule heraus. Inklusive Schulen sind eine Möglichkeit und manchmal hat man den Eindruck, das ist fast ein Glaubenskrieg. Wie sehen Sie das?
Es ist kein Glaubenskrieg, sondern die Bundesrepublik Deutschland hat geltendes Recht umzusetzen. Das ist die UN-Behindertenrechtskonvention. Und Artikel 24 beschreibt eigentlich eine Selbstverständlichkeit, nämlich dass ein Schulsystem offen sein muss für Kinder in ihrer Vielfalt. In ihrer Vielfalt bedeutet beispielsweise auch, wo sie herkommen sozial. Und da haben wir in Deutschland leider Gottes immer noch ein sehr exklusives System. Mhm. Und klar, es gibt Menschen auch aus Blindenschulen, die ihren Weg gehen. Aber wenn 75%, wie ich gesagt habe, alle Kinder aus einer Förderschule diese Schule ohne Schulabschluss verlassen und dann quasi fast ein Stigma haben, wenn es dann hinterher darum geht, Arbeitsplätze zu finden,
dann ist das kein gutes Ergebnis.
Dann ist das kein gutes Ergebnis. Und die Bundesrepublik Deutschland, das sind ja in dem Falle die Bundesländer, die auch sehr unterschiedlich sind. Also es macht einen großen Unterschied, ob sie in Bremen leben oder in Bayern leben, in Schleswig-Holstein, in Berlin oder in Baden-Württemberg. Die wurden sehr stark kritisiert von den Vereinten Nationen. Also das muss man schon zur Kenntnis nehmen. Und ich bin ein leidenschaftlicher Befürworter des gemeinsamen Lernens. Und zwar, weil es auch so ist, dass beispielsweise das Argument mit dem Hänseln so auch nicht stimmt. Ich persönlich muss ich Ihnen einfach sagen, ich wurde während meiner Schulzeit wirklich nie gehänselt.
Sind vielleicht auch ein sehr selbstbewusster Mensch?
Vielleicht, aber ich glaube auch Menschen ohne Behinderung werden in Schulen gehänselt, aus anderen Gründen. Und deswegen sollten wir uns da wirklich Gedanken machen, ob dieses System weiter trägt. Ich bin der Meinung, wir können uns zwei parallele Systeme, gerade jetzt in der Situation, wo sowieso alles unterfinanziert ist, nicht mehr leisten.
Nun sind wir ja im Schriftlichen wie immer in Deutschland ganz großartig. Also es steht im Grundgesetz und die Forderung der UN-Charta, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, die ist seit vielen Jahren auch verankert. In der Wirklichkeit hinken wir immer noch ein bisschen zurück.
Das ist ein Problem, weil es ist Aufgabe des Staates, nicht nur Recht zu setzen und damit was zu versprechen, beispielsweise, dass alle Menschen den gleichen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Was aber tatsächlich nicht der Fall ist, weil beispielsweise nur ein Viertel aller Arztpraxen in Deutschland barrierefrei sind, aber die Menschen mit Behinderung ja auch in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen. Es ist nicht nur Aufgabe des Staates, dieses Recht zu setzen, sondern vor allem dafür zu sorgen, dass die Menschen mit Beeinträchtigungen diese Rechte leben können, dass sie sich darauf verlassen können, dass es nicht nur ein Recht ist, dass sie auf dem Papier lesen können, sondern dass sie leben können. Und da gibt es tatsächlich aus meiner Sicht noch Umsetzungsprobleme und das ist ein Demokratieproblem.
Ich möchte vom Demokratieproblem noch einmal klein bisschen zurück in die Schule.
Gerne.
Sie sind Jahrgang 65, da waren Schulen weniger migrantisch, es gab keine Handys, keine Spielkonsolen. Es war, vermute ich, wir sind fast ein Jahrgang, es war vermute ich auch etwas leiser in den Klassen. Kurzum, wenn Lehrer sagen, schauen Sie auf meine Klasse, viele sprechen kein Deutsch, einige können sich null konzentrieren und jetzt kommen Sie mir auch noch mit besonderem Förderungsbedarf. Ja. Dann ist das nicht nett und rechtlich nicht verankert, aber können Sie die verstehen?
Na klar, natürlich, weil ich sehr viele Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch kenne, die wirklich an ihrer Belastungsgrenze sind und darüber hinaus. Was mich stört, ist, dass jetzt angeblich die Inklusion dafür schuld ist oder dazu beiträgt, schuld zu sein, dass unser Schulsystem nicht gut ist.
Also wir haben das Problem woanders und schieben es auf die Menschen, die unterschiedliche Fähigkeiten und Nichtfähigkeiten haben.
Aus meiner Sicht haben wir ein komplett unterfinanziertes Regelschulsystem. Und wir haben jetzt schon Klassen, die sehr heterogen sind und die Lehrerinnen und Lehrer sind am Limit. Und jetzt kommt noch die Inklusion dazu, in Anführungsstrichen. Aber die Inklusion ist nicht schuld, dass unser Schulsystem sozusagen unterfinanziert ist. Und deswegen ist mein Petitum, darüber nachzudenken, ob das wirklich trägt für die Zukunft. Wir kriegen immer wieder über PISA gesagt, dass wir kein gutes Schulsystem haben. Wir haben zwei Schulsysteme und das Förderschulsystem, by the way, kostet auch eine Menge Geld. Lassen Sie uns mal darüber nachdenken, ob wir da was umschichten können. Ich fände das sehr spannend und das führt eben auch dazu, dass Kinder bessere Chancen bekommen.
Schichten Sie mal um, wir haben wenig Geld.
Also wir haben wenig Geld und wir haben aber zwei Systeme, die parallel laufen. Wir haben ein unterfinanziertes Regelschulsystem und wir haben ein relativ weniger unterfinanziertes Förderschulsystem. Und ich finde, es macht schon Sinn, darüber nachzudenken, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Wir haben ja auch viel zu wenig Lehrerinnen und Lehrer, ob wir nicht sozusagen bestimmte Strukturen zusammenlegen können. Und ich bin da auch gar nicht ideologisch unterwegs und sage, es müssen wir alles sofort machen und es muss sofort keine Förderschulen mehr geben. Aber ich glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir in Deutschland ein Bildungsproblem haben und das sollten wir lösen.
Inklusion ist kein nice to have, sondern ein Grundrecht. Das betont Jürgen Dusel, unser Gast und Behindertenbeauftragter der Bundesregierung, immer wieder. Und er ermutigt alle, immer auch die Möglichkeiten zu sehen und nicht nur die Probleme. Wobei, entschuldigen Sie, Herr Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Also synthetischer kann man eigentlich nicht mehr formulieren.
Das ist unsere schöne deutsche Gesetzessprache. Viele sagen auch Behindertenbeauftragter und Sie haben schon recht.
Ich habe es auch gemacht, der Einfachheit halber.
Ja, natürlich. Das ist auch okay. Entscheidend ist, dass das gemacht wird, was sozusagen dann auch dahinter steht. Aber Sie haben schon recht. Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung ist schon ein bisschen lang.
Sie konnten das fließend.
Ich habe mich schon zweimal gesprochen. Sie kannten das ja auch mit dem Wunschpunsch ganz gut.
Ein besonderes Anliegen ist Ihnen der Arbeitsmarkt.
Ja.
Und zwar der erste Arbeitsmarkt, also nicht die Bürstenwerkstatt. Auf was für Barrieren stoßen Sie da?
Naja, also es ist schon so, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber meistens noch Vorurteile haben, was Menschen mit Behinderungen betrifft. Das hat mit unserem defizitären Blick drauf zu tun. Also was können die alle nicht? Viele glauben auch, dass wenn man jemanden mit einer Schwerbehinderung einstellt, dass man ihn dann nicht mehr los würde, was auch wirklich Unfug ist. Und wir haben eine komische Situation in Deutschland. Alle suchen Fachkräfte. Und wenn man sich beispielsweise die Gruppen anschaut der arbeitslosen Menschen, dann stellt man fest, dass die Gruppe der schwerbehinderten arbeitslosen Menschen deutlich besser qualifiziert ist als die Gruppe der Menschen, die arbeitslos sind und keine Schwerbehinderung haben. Also wir haben auf der einen Seite die Suche nach Arbeitskräften, nach Fachkräften. Und wir haben hier ein Potenzial, das nicht sozusagen gehoben wird. Und das hat teilweise wirklich mit Vorurteilen zu tun, aber auch teilweise damit zu tun, dass wir in Deutschland einen Irrgarten an Zuständigkeiten haben, beispielsweise bei Behörden. Auch da habe ich der Bundesregierung Teilhabeempfehlungen gegeben, um es auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern leichter zu machen.
Also Sie meinen, wir verschwenden Ressourcen,
ja,
weil wir nur sehen, jemand kann nicht sehen, aber nicht, dass er denken, strukturieren, planen und auch eine Menge handwerklich kann, wenn man ihm relativ wenig Hilfsmittel an die Hand gibt.
Naja, es gibt eben sehr, sehr unterschiedliche Menschen mit Schwerbehinderung. Wir haben 1,3 Millionen davon, die im ersten Arbeitsmarkt unterwegs sind, die einen guten Job machen, jeden Tag zeigen, dass es geht. Und es gibt tatsächlich in Deutschland keinen einzigen Arbeitsplatz, der nicht durch einen Menschen mit einer Schwerbehinderung sehr gut besetzt werden kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und nochmal zurück zur Schule. Ich bin ganz sicher, wenn Menschen gemeinsam groß werden, wenn Menschen gemeinsam lernen, wenn sie sich begegnen, dann werden auch die Vorurteile spätestens beim Arbeitsmarkt, aber auch woanders eben gar nicht mehr da sein.
Andererseits gibt es nicht wirklich zu viel Bürokratie. Ich stelle mir jetzt mal einen mittelständischen Unternehmer vor.
Genau.
Der sagt, okay, ich stelle jemanden ein. Schwerbeschädigt heißt das dann, glaube ich.
Schwerbehindert.
Ich habe nicht sofort Angst, dass ich den nicht mehr loswerde, weil ich weiß, also wenn eine Kündigung nicht an die Behinderung gekoppelt ist,
sehr
dann
gut.
geht sie durch.
Ja.
Aber dann kommt erst das Arbeitsamt, dann kommt der Arbeitsschutz, dann kommt der Integrationsdienst, möglichst alle an verschiedenen Tagen und möglichst alle morgens um 10 und dann sagt dieser Arbeitgeber,
das
doch irgendwann
nicht.
Muss ich auch Geld verdienen.
Da haben Sie vollkommen recht und deswegen ist mein Vorschlag gewesen an die Bundesregierung, dass wir nur noch einen Träger sozusagen haben, der für alle Bereiche zuständig sind. Also wir haben zurzeit das Integrationsamt, wir haben die Bundesagentur für Arbeit, dann haben wir die Deutsche Rentenversicherung. Wir sind sehr, sehr kompliziert unterwegs. Deswegen mein Vorschlag, es auch da leichter zu machen. Wir haben einfach in Deutschland das Problem, dass wir aus meiner Sicht da nicht zielorientiert sind und dass wir auch noch nicht verstanden haben, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber da auch Leistungen wie aus einer Hand brauchen und Dienstleister brauchen, der das löst. Die Bundesregierung hat jetzt tatsächlich über ein Gesetz einen kleinen Schritt gemacht. Es gibt Ansprechstellen, gemeinsame Ansprechstellen für Arbeitgeber, aber das reicht mir noch nicht aus. Ich möchte Entscheider stellen. Auch das kann man in den Teilhabeempfehlungen nachlesen.
Sie können beraten, Sie werden angehört, Sie haben kein Vetorecht. Wünschen Sie sich manchmal nicht auch schlicht mehr Macht?
Na klar. Natürlich sehr falsch, das nicht so zu sagen.
Ich meine, Sie haben wunderschöne Pläne geschildert. Ich weiß nicht, ob in Wahlkampfzeiten überhaupt jemand zuhört. Und ich weiß nicht, wieso die Kanäle sind, wie offen, rhetorisch sind sie immer alle offen. Aber wie weit es wirklich geht?
Das zeigt sich dann in den Koalitionsverträgen. Und der letzte Koalitionsvertrag war wirklich sehr gut, was das Thema Inklusion betrifft. Jetzt ist die Ampel am Ende, in Anführungsstrichen, oder es ist vorbei. Viele Projekte sind gemacht worden, einige sind nicht gemacht worden. Und es wird sich dann jetzt bei der nächsten Bundesregierung wieder im Koalitionsvertrag zeigen, wie wichtig dieses Thema ist. Und da bringen wir uns, ich bin ja nicht alleine, mein Team und ich mit ein. Und klar, ich kann niemanden anweisen, ich kann auch nicht angewiesen werden. Ich muss tatsächlich überzeugen, aber ich habe einfach gelernt, wenn man einen langen Atem hat und wenn man gute Argumente hat, kann man Menschen auch überzeugen. Und ich hoffe, das wird auch weitertragen.
Sind andere Länder eigentlich Ihrer Meinung nach weiter als wir?
Ja, das ist tatsächlich so.
Welche und worin konkret?
Es ist unterschiedlich. Also wenn man sich beispielsweise einen Punkt anschaut, der für mich sehr wichtig ist, nämlich dass auch private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit verpflichtet werden, weil das ja ein Qualitätsmerkmal ist, das sind die Österreicher beispielsweise besser. Sie müssen sich vorstellen, wenn in Deutschland nur ein Viertel der Arztpraxen barrierefrei sind, dann haben wir doch ein Problem im Gesundheitswesen. Ich will gar nicht von der gynäkologischen Versorgung von Frauen mit Behinderungen reden.
Moment, das ist so viel auf einmal. Also Arztpraxen, nur 25% sind barrierefrei erreichbar. Und barrierefrei meint dann mehr
als der Rollstuhl. Als ein Fahrstuhl. Als der Rollstuhl, genau. Mhm. Also Leute beispielsweise, die schlecht sehen können, inwieweit ist das Material, das Infomaterial zugänglich, stellen sich jetzt im Krankenhaus vor, es ist Samstagnacht, jemand kommt in die Notaufnahme, spricht sozusagen Gebärdensprache, also kann nur gebärden, muss dem Notarzt irgendwie erklären, wo es weh tut.
Und haben wird wirklich, nicht gehört. Ne?
Und wird nicht
im
gehört.
Wahrsten Sinne des
in
Wortes.
Der Tat, wir haben ein Problem. Deswegen bin ich auch Karl Lauterbach wirklich dankbar, dass er das angepackt hat. Und ich könnte Ihnen noch viele Dinge nennen. Also das Thema, wie sieht es aus, wenn ich ins Kino will, wenn ich ins Theater will, wenn ich ins Restaurant will, wenn ich ganz normal unterwegs sein will mit der Deutschen Bahn. Ich glaube, wir alle sind genervt von der Deutschen Bahn, weil die Züge ausfallen, weil die zu spät sind. Wenn sie im Rollstuhl unterwegs sind, ist das ein Vielfaches stressiger und das ist nicht nur ungerecht, sondern das ist wirklich ein Qualitätsproblem, das wir in Deutschland haben. Und wenn wir jetzt Geld investieren, und das richtet sich dann wirklich auch an die neue Bundesregierung, um Infrastruktur fit zu machen, dann bitte barrierefrei. Wer heutzutage etwas mit Barrieren baut, der macht doch was falsch.
Mhm. Zugleich kümmern Sie sich auch um Menschen mit geistigen Einschränkungen.
Ja.
Ich habe ein wirklich imponierendes Interview auf YouTube gesehen, wo Sie mit jemandem sprachen, der offensichtlich körper- und auch sprechbehindert war.
Aha.
Und das, ich sag jetzt wirklich, das Schöne war, ich habe die ganze Zeit gerätselt, ist dieser Mensch geistig eingeschränkt oder nicht? Wenn, war so gefördert und so vorbereitet. Ich habe es bis zum Schluss nicht wirklich klären können und dachte, eigentlich ist das schön, dass jemand so weit kommt, dass man darüber nachdenken muss, ist der jetzt eingeschränkt oder ist er das nicht?
Ja, und ich spreche auch nicht so gerne von geistiger Behinderung, weil die Menschen, die es betrifft, das als abwertend bezeichnen. Ich spreche von intellektueller Beeinträchtigung oder manche sagen auch Lernbeeinträchtigung. Und natürlich, es geht um Kommunikation, es geht um die Frage der leichten Sprache, es geht auch ein bisschen um Herzensbildung. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt und wenn einem bewusst wird, dass Kommunikation eben möglich ist, dann geht das auch ganz gut.
Herzensbildung nehme ich mal auf. Wir sind heute so unglaublich sensibel hinsichtlich Sprache und oft so wahnsinnig unaufmerksam im Handeln. Beispiel, früher haben oft Menschen mit, ich sag jetzt geistigen Einschränkungen, auf Bauernhöfen gearbeitet. Da ging es mit den Worten niemals woke zu. Und andererseits richtige Arbeit, keine beschützende Werkstatt, jemand hat das Heu aufgeladen und der Knecht erfuhr Selbstwirksamkeit, ich bin hier wichtig, ich bin hier nützlich, was ich tue, wird gesehen, wird getan, ich gehöre dazu, viel mehr als in unseren so sensiblen Zeiten sich Menschen wünschen können. Ich kenne solch einen Menschen und weiß natürlich auch, es gibt immer weniger Bauernhöfe.
Ja,
möchte
gut.
Aber die Haltung ansprechen. Heute sind wir so toll im Reden, in der Sprache und oft so gedanken- und so fantasielos oder sehe ich zu schwarz?
Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also ich glaube, es geht um Respekt. Es geht um Respekt, es geht um Anerkennung und es geht darum, dass jeder was leisten kann und jeder was beitragen kann. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Menschen abgeschoben werden in Sonderstrukturen, weil es einfacher ist für die Mehrheitsgesellschaft. Und das ist menschenrechtsproblematisch oder menschenrechtswidrig. Und es gibt vielleicht weniger Bauernhöfe, aber es gibt eben viele Möglichkeiten, wo auch Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen wirklich was leisten können. Schauen Sie, wir hatten letztes Jahr die Special Olympic World Games in Berlin mit ungefähr 7.000 oder 8.000 Athletinnen und Athleten mit intellektueller Beeinträchtigung. Und wir haben doch gesehen in Berlin, wie bunt das ist, wie schön das ist, wie gut das ist, wenn sich Menschen begegnen. Und jetzt sind die Spiele rum. Und die Frage ist, was verändert sich tatsächlich für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, was der Zugang beispielsweise zum Gesundheitswesen betrifft, was die Frage Zugang zum Arbeitsleben oder eben auch Zugang zur Freizeit geht.
Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Also wenn jemand, der nicht so gut formulieren kann, der vielleicht nicht so gut beim Arzt beschreiben kann, was ihm fehlt, sondern nur sagen kann, Bauch tut weh, wie dem wirklich geholfen werden könnte? Denn ich meine, man kommt ja an einem nicht vorbei. Es kann nicht jeder Arzt einen Assistenten, eine Assistentin einstellen, die da hilft. Das sind ja immer noch privatwirtschaftliche Praxen, also ja, wo man an Grenzen stößt.
Die aber durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung finanziert werden. Und in der Tat, es braucht mehr Zeit und es braucht dann auch im Budget, also Budgetierung, mehr Geld dafür. Und wir haben tatsächlich die Situation, dass gerade Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen aus meiner Sicht wirklich nicht gut versorgt werden im deutschen Gesundheitssystem. Das zeigen uns auch immer wieder die Ergebnisse bei Screenings. Und das ist einfach ein Zustand, finde ich, den wir nicht hinnehmen können. Und deswegen, wie schon gesagt, ich bin Karl Lauterbach dankbar, dass er dieses Thema aufgegriffen hat. Es gibt einen Aktionsplan für ein mehr inklusiveres Gesundheitssystem. Leider sind einige Gesetze, die ich jetzt noch erwartet hätte, gerade so auf den letzten Metern in der Koalition nicht gekommen. Aber ich bin guter Hoffnung und ich fordere auch von der neuen Bundesregierung, das wieder aufzugreifen, weil die gesundheitliche Versorgung ist so zentral für jeden von uns. Wir haben es doch in der Pandemie alle gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir Zugang haben zur Gesundheitsversorgung. Und für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen ist es wirklich ein Riesenthema und ein Riesenproblem und das ist nicht in Ordnung.
Was könnte denn da eine konkrete Hilfe sein, vielleicht auch von jedem Einzelnen von uns, die nicht so unbedingt an Geld gekoppelt ist? Denn ich meine, man kommt nicht dran vorbei. Sie reden von dem Menschenrecht, das ist verankert im Grundgesetz, Gott sei Dank. Man wird auch sensibler dafür als Gesellschaft, aber Sie reden auch von viel mehr Geld, was ins System müsste und im Moment ist Geld ziemlich knapp. Was könnte ein Arzt machen, der eine Praxis hat? Eine ganz normale Praxis.
Der könnte sich überlegen, ob er vielleicht auf einen weiteren Patienten verzichtet und dafür mehr Zeit für einen Menschen mit Behinderungen hat. Aber ich will es nochmal sagen, es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber Ärztinnen und Ärzten. Wenn es tatsächlich mehr Zeit braucht, dann muss sich das auch im Budget wiederfinden. Es braucht natürlich Expertise. Also viele Ärztinnen und Ärzte, das hat auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, sind gar nicht vorbereitet in ihrem Studium auf die Behandlung von Menschen, beispielsweise mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Wir haben das bei dem sogenannten Triage-Urteil gesehen. Das heißt, wir müssen auch mehr in die Ausbildung rein und letztlich ist es auch eine Haltungsfrage. Und manche Entscheidungen brauchen auch kein Geld. Natürlich, wenn Sie jetzt ans Bauen denken, so ein Aufzug, Sie haben es ja gesagt, das kostet Geld. Aber gerade beim Arbeitsleben, ob ich jetzt jemanden einstelle oder ob ich eine andere Entscheidung treffe, das kostet kein Geld, das ist letztlich eine Haltungsfrage. Und nochmal, mir geht es wirklich darum zu sagen, es ist nicht nice to have, es ist nicht eine Art der Nächstenliebe oder der Wohltat, sondern Menschen mit Behinderungen sind Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und sie haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen auch. Schön, wenn Politiker das sagen, aber besser, wenn sie dafür arbeiten und Gesetze verabschieden, die das dann eben auch einlösen.
Wir haben Neuwahlen am 23. Februar.
Ja.
Würden Sie Ihr Amt gerne fortsetzen unter jeder Bundesregierung? Ich weiß gar nicht, welchen Status Sie dann haben nach diesen Neuwahlen, ob Sie bleiben oder ob Sie neu gewählt und beauftragt werden?
Also ich bin für diese Legislatur gesetzt. Ich bin jetzt in der zweiten Amtszeit. Ich wurde erst vom Kabinett Angela Merkel, jetzt vom Kabinett Olaf Scholz bestellt. Es wird die nächste Bundesregierung entscheiden, wer beauftragte Person wird. Und ja, ich habe gesagt, ich könnte mir das gut vorstellen, aber das liegt nicht an mir. Das müssen andere entscheiden. An mir soll es aber nicht liegen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke.
Ich finde es wirklich eindrucksvoll, sowohl den persönlichen Weg als auch das Einsetzen für andere und vor allen Dingen die Selbstverständlichkeit, mit der Sie das tun. Vielen Dank, Jürgen
Sehr
Dusel.
Gerne. Ich danke Ihnen.